Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, hinter uns liegt ein Jahr, das so ganz anders war als alle Jahre vorher. Der größte Teil dieses Jahres war bestimmt von der Corona-Pandemie und war deshalb verbunden mit erheblichen Einschränkungen, die ja immer noch andauern. Trotzdem haben wir viel zu danken. Vor allem auch für die Gewissheit, dass sich zwar die Umstände geändert haben, der ewige Gott aber nicht. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit, so lautete der Tagesspruch am Neujahrstag. Und das macht uns Mut für dieses vor uns liegende neue Jahr. Es ist sicherlich ein Jahr der Ungewissheit, aber auch ein Jahr der Hoffnung. Der Hoffnung, diese Pandemie in den Griff bekommen zu können. Für viele Gemeinden, so auch für unsere, birgt es die Hoffnung, wieder zusammenkommen zu können und nicht angewiesen zu sein auf eine lediglich virtuelle Gemeinschaft. Über diesem neuen Jahr steht ein Bibelwort aus Lukas 6, 36. Dort sagt Jesus Christus selbst: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Über dieses Wort möchte ich heute gern mit euch nachdenken. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir haben einen Sonntag im Kirchenjahr, der thematisch besonders von der Barmherzigkeit geprägt ist, und zwar den zweiten Sonntag nach Ostern mit dem Namen Misericordias Domini, wörtlich übersetzt Barmherzigkeit des Herrn. Das lateinische Wort für Barmherzigkeit, Misericordia, ist aus verschiedenen Wörtern zusammengesetzt. Miser heißt arm, elend, cor heißt das Herz und di oder dei ist der Genitiv von Deus, Gott. Misericordia heißt also dann so viel wie das dem Armen zugewandte Herz Gottes. Barmherzigkeit hat also etwas mit dem Herzen Gottes zu tun. Wir alle kennen ein Gleichnis, das die Barmherzigkeit des Vaters ganz deutlich macht. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Manchmal nennt man es auch das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Und ich erinnere mich an einen katholischen Kollegen an unserer Schule, der immer von dem Gleichnis vom barmherzigen Vater sprach. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Die Jahreslosung ist eine Aufforderung, weil sie uns sagt, wie wir leben sollen. Die Aufforderung, dem Nächsten das Herz zuzuwenden. Sie ist gleichzeitig ein Versprechen, weil Jesus selbst diesen Satz sagt und damit zusagt, dass es einen gibt, der barmherzig ist, der uns sein Herz zuwendet, nämlich unseren Vater im Himmel. Unser Leben soll also so etwas wie ein Spiegel der Barmherzigkeit Gottes sein. Und das soll heute unser Thema sein, Spiegel der Barmherzigkeit. Es geht darum, dass wir die Barmherzigkeit Gottes widerspiegeln. Und das möchte ich im Folgenden mit euch bedenken. Ich weiß nicht, ob wir uns immer in vollem Umfang klar machen, welches Erbarmen der Vater im Himmel mit uns hat. Dabei müsste die augenblickliche Situation uns das eigentlich deutlich machen. Ich denke, dass Gott uns durch die Pandemie auch darauf hinweisen will, wohin es geht, wenn wir so weitermachen wie bisher. So ist Corona-Zeit auch Gnadenzeit, die er aus Barmherzigkeit noch schenkt. Einladung zur Umkehr, zur Rückkehr zu Gott, zum Dank für seine große Barmherzigkeit. Was haben wir uns nun genau vorzustellen unter dieser Barmherzigkeit? Lasst uns dazu einen Blick werfen auf den Vater in dem angesprochenen Gleichnis, mit dem Jesus ja die Barmherzigkeit Gottes erklären will. Ich möchte uns zum besseren Verständnis dieses Gleichnis einmal lesen. Es steht bei Lukas im 15. Kapitel, das sind die Verse 11 bis 32. Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen. Und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Soweit dieses Gleichnis. Wie geht nun der Vater mit dem jüngeren Sohn um und mit seiner Forderung? Besteht er auf Recht und Ordnung? Nein, das tut er nicht. Er gibt ihm sein Erbteil, obwohl es ihm eigentlich erst nach dem Tode des Vaters zusteht. Welch ein Geschenk! Unverdient. Ebenso unverdient und noch viel mehr beschenkt uns auch Gott, der sich für uns sogar seinen einzigen Sohn vom Herzen gerissen hat. Der Vater im Gleichnis lässt den Sohn gehen und versucht nicht, ihn zurückzuhalten. Gott lässt auch uns ziehen, lädt aber immer wieder zu sich ein. Nun wartet der Vater lange Zeit auf die Rückkehr des Sohnes und sehnt sich nach ihm. Ebenso unser Vater im Himmel. Ihn lässt seine Liebe zu uns auch dann nicht los, wenn wir in die Irre gehen. Er gibt uns nicht auf. In Jesaja 30, 18 lesen wir: Darum harrt der Herr darauf, dass er uns gnädig sei, und er macht sich auf, dass er sich unser erbarme. Als der Vater nach geraumer Zeit wieder einmal Ausschau hält und den Sohn in der Ferne zurückkommen sieht, hält ihn nichts mehr. Er läuft ihm schnell entgegen, um ihn in Empfang zu nehmen, so abgerissen und zerlumpt und heruntergekommen der junge Mann auch aussieht. Geschwister, so kommt auch Gott in Jesus auf uns zu und bietet uns seine Liebe und sein Erbarmen an. Und dabei bleibt es nun nicht, denn der Vater nimmt den verdreckten Sohn sogar in die Arme und küsst ihn. Der bekannte Theologe Paul Humburg hat dazu einmal gesagt, solch ein Kuss deckt viel Jammer und Elend zu. Bei deinem Heiland sollst du ein Willkommen finden, wie du es noch nie in deinem Leben gefunden hast. Und dann lässt der Vater ihm prächtige Kleidung anziehen und schenkt ihm einen Ring. Dazu muss man wissen, dass es sich dabei um äußere Zeichen dafür handelt, dass er seinen Sohn wieder als Sohn einsetzt. So verhielt sich Jahrhunderte vorher auch der Pharao gegenüber Josef, nachzulesen in 1. Mose 41. Und so viel, Geschwister, so viel sind wir Gott wert. Er spricht uns das einmal verliehene Kindesrecht nicht ab, auch wenn wir auf Abwege geraten, aber schließlich zurückkommen. Das alles macht deutlich, dass der Vater dem Sohn ohne Einschränkungen vergibt. Und wir? Die Antwort steht in 1. Johannes 1, Vers 5. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Der Vater freut sich über die Maßen über die Rückkehr seines Sohnes und lässt ein Fest feiern. Ich denke in diesem Zusammenhang an das Wort Jesu aus Lukas 15, Vers 7, wo es heißt, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Auch am Umgang des Vaters mit dem älteren Sohn wird die Barmherzigkeit Gottes deutlich. Dieser Sohn verletzt ja die Liebe des Vaters auch. Er verhält sich zwar nach außen hin angepasst, hat aber offenbar keine rechte Beziehung zum Vater. Er ist pünktlich, erledigt seine Arbeit gewissenhaft, ist also nach außen ein Vorbild für Pflichterfüllung. Aber auch er oder gerade er braucht das Erbarmen des Vaters. Einige Punkte möchte ich dazu nennen. Als der Sohn zornig wird darüber, dass sein Vater den Bruder so liebevoll empfängt und dem Vater schwere Vorwürfe macht, wird dieser nicht zornig. Und als der Sohn die Teilnahme am Fest verweigert, geht er sogar hinaus zu ihm und bittet ihn hereinzukommen. Geschwister, Gott könnte uns in solch einem Fall sogar zwingen, denn er hat die Macht und das Recht dazu. Aber er tut es nicht. Er bittet. Er lädt ein. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, sagt Jesus in Offenbarung 3, Vers 20. Lasst euch versöhnen mit Gott, sagt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 20. Der Vater beschenkt seinen Sohn sogar noch, denn in Vers 31 lesen wir, dass er sagt, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Wir haben nichts zu bringen und sind hier und da noch unzufrieden mit dem, was Gott uns in seiner großen Liebe gibt. Aber er rechnet uns das nicht zu, sondern geht uns in Liebe nach. Auch da, wo wir, wie der ältere Sohn, meinen, wir wären doch richtig. Am Beispiel des Vaters im Gleichnis will Jesus deutlich machen, wie groß die Barmherzigkeit des Vaters im Himmel mit uns ist. Zwei Söhne, die völlig verschieden sind und die der Vater doch bedingungslos annimmt, den einen, der ihn verlassen hat, jedoch reumütig zurückkommt, und den anderen, der zwar treu bei ihm geblieben ist, aber keinerlei Verständnis aufbringt für das Verhalten des Vaters gegenüber dem Bruder. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das können wir gar nicht eins zu eins umsetzen, wenn wir bedenken, wie viel Gott für uns getan hat. Jesus Christus hat am Kreuz für alles bezahlt, was uns vom Vater trennt. So sehr hat Gott in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit sein Herz uns Elenden zugewandt, dass er seinen einzigen Sohn an unserer Stelle hat leiden und sterben lassen. Könnt ihr euch vorstellen, was es bedeutet, ein Kind abgeben zu müssen? Mancher, der dies hört oder liest, kann es vielleicht nachempfinden. Und Gott hat seinen Sohn bewusst hergegeben, hat ihn sich vom Herzen gerissen. Und das alles, weil er uns entschulden, also von Schuld freimachen wollte. Und nun sagt Jesus uns, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das heißt, ein Spiegel der Barmherzigkeit Gottes sollen wir sein, soweit dies überhaupt möglich ist. Also nicht, wie wir manchmal sagen oder denken, wie du mir, so ich dir. Dazu neigen wir Menschen ja oft. Nein, sondern wie Gott mir, so ich dir. Gott wendet uns sein Herz zu und nun sollen wir unser Herz dem Nächsten zuwenden und ihm so begegnen, wie der Vater im Gleichnis seinen beiden Söhnen begegnet. Paulus unterstreicht das in seinem Brief an die Kolosser noch. Da sagt er in 3,12, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Was das beinhaltet, können wir dem Gleichnis entnehmen. Zuallererst geht es darum, dass wir uns daran erinnern lassen, wie viel Schuld Gott uns vergeben hat und dass wir deshalb dem Nächsten vergeben, wenn er an uns schuldig geworden ist. Denn was er uns schuldig ist, ist verschwindend klein im Verhältnis zu dem, was wir Gott schuldig sind. Dem anderen nichts nachzutragen ist auch solch ein Punkt. Der Vater im Gleichnis lässt seinen jüngeren Sohn ziehen und trägt ihm das nicht nach. Ja, er wartet stattdessen sogar sehnsüchtig auf seine Rückkehr. Und würde Gott uns Dinge nachtragen, da käme sicher eine riesige Menge zusammen. Des Weiteren gilt es, auf den anderen zuzugehen, wenn er es nicht kann. Gott spricht uns ja auch immer wieder an und lädt uns immer wieder zu sich ein. Und ganz wichtig ist es auch, den anderen zu tragen mit all seinen Schwächen und nie zu vergessen, dass Gott uns ja auch trägt und erträgt und nicht abschreibt. Vor allem haben wir Grund zur Freude, wenn jemand umkehrt zum Vater. Der schwäbische Glaubensvater Bengel hat einmal gesagt, zur Ausübung der Barmherzigkeit haben wir täglich Gelegenheit. Es gibt ja über das hinaus, was dieses Gleichnis uns sagt, noch so viele andere Felder, auf denen wir uns bewähren können und sollen im Üben von Barmherzigkeit. Etwa, wenn wir an den barmherzigen Samariter denken, da geht es um tätige Hilfe. Und Jesus selbst nennt weitere Beispiele in Matthäus 25, hungrige Speisen, durstige Tränken, Fremde aufnehmen, nackte kleiden, Kranke versorgen, Gefangene besuchen. Und an anderer Stelle geht Jesus noch einen Schritt weiter, wenn er sagt, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Nachzulesen in Lukas 6, Vers 27. Wie gut, wenn wir in der Schrift so viele Worte über die Barmherzigkeit haben, die uns begleiten und auch dann bleiben, wenn die Kräfte nachlassen. Alles im Leben ist ein Zeichen dafür, dass Gott barmherzig ist. Ist es nicht zum Beispiel ein Geschenk des barmherzigen Gottes, dass wir überhaupt leben? Dass wir bisher bewahrt geblieben sind in einer Krise, die täglich so viele Menschenleben fordert? Und ist es nicht auch ein Geschenk, wenn in einer Familie Friede herrscht? Sicher ist das nicht immer so und es gibt manches, was uns ein Rätsel bleibt. Warum zum Beispiel wird uns manches nicht geschenkt? Warum scheint Gott manchmal so unbarmherzig zu sein? In all diese Fragen hinein sagt Jesus in der Jahreslosung: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Denkt daran, dass Gottes Herz euch zugewandt ist. Euer Vater weiß, was es bedeutet, zu leiden und zu sterben, denn dafür steht das Kreuz seines Sohnes. Und da ganz unten in der Tiefe, da ist auch Gott und hat sein Herz bei dir. Gott ist barmherzig. Das bedeutet auch, dass er nicht mit uns abrechnet. Er weiß, wie wir sind und wie wir hier und da reagieren. Aber er vergilt nicht, er vergibt. Als Jesus am Kreuz stirbt, da nimmt er alles auf sich, was wir niemals hätten bezahlen können. Da macht er unsere Schuld zu seiner Sache. Da macht er uns frei. Barmherzigkeit heißt, dem anderen sein Herz zuzuwenden, so wie Gott uns sein Herz zuwendet. Einem Menschen Barmherzigkeit zu erweisen, bedeutet also, ihn mit den Augen Gottes zu sehen. Barmherzigkeit heißt nicht, alle Fehler eines Menschen zu übersehen, sondern ihn als einen von Gott geliebten Menschen zu sehen, trotz aller Fehler. Ich habe zu Beginn gesagt, dass die Jahreslosung ein Versprechen und eine Aufforderung zugleich ist. Das Versprechen Gottes, uns sein Herz zuzuwenden. Die Aufforderung an uns, dem Nächsten unser Herz zuzuwenden. Wenn wir das leben, Geschwister, wenn wir das leben, dann kann das Jahr 2021 ein barmherziges Jahr sein. Ich wünsche uns allen ein bewahrtes, ein gesegnetes und ein barmherziges Jahr 2021. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.